Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Stil, auch genau bestimmten dort, gestalterischen also oder grafischen Stil, der bestimmte Leute anspricht, ja, der auch bestimmte Altersklassen anspricht. Ja, wenn meine Zielgruppe ganz jung ist und wir im Fantasy-Bereich sind, dann habe ich eine andere Bildsprache, als wenn ich mich an eine Zielgruppe zwischen 60 und 70 wende. Das ist nicht ja auf der Hand, ist aber halt sehr wichtig, dass man sich immer fragt, für wen schreibe ich, wer kann sich dafür interessieren für meinen Inhalt und mit welchen Mitteln kann ich diese Leser ansprechen. Ja, und da ich ja nur wenige Sekunden habe, um die Aufmerksamkeit so weit zu verfestigen, dass ich da raufklicke und dann weiterlese, muss ich halt auch eine sehr klare Bildsprache verwenden. Das ist auch eine Empfehlung. Es gibt Cover, die sind sehr, sehr schön gestaltet, wenn ich sie hier so auf dem Tisch liegen habe. Sehr fein, filigran. Das funktioniert in so einer Ansicht, in so einer Größe nicht. Ja, also auch Text, der da drauf platziert ist, der dann vielleicht so, wenn ich es vor mir liegen habe, noch zu lesen ist. Das funktioniert in der Größe auch nicht. Und man darf nicht vergessen, dass 80% der Titel im Self-Publishing, können wir sagen, online verkauft werden. Ja, das hat 80% meiner Leser sehen das erstmal so klein. Und daran muss man eben auch denken, dass das funktioniert und dass ich immer noch ein Element habe in der Gestaltung und dass der Titel auch so groß gesetzt ist, dass ich als Leser weiß, das ist ein Krimi, das ist ein Ernährungsratgeber, dass ich mich darin wiederfinde und daran Interesse entwickle.
Was ich jetzt lese, das Kapitel setzt ein, als die beiden an demselben Abend zusammen im Bett liegen, in einem Etagenbett. Ich bin nicht gut hörbar, höre ich gerade?
Wenn das nicht der Fall ist, also das
okay, wenn ich nicht gut hörbar war, dann hoffe ich, die Geschichte erschließt sich auch so. Was glaubst du, fragte Penny, nachdem ihre Mutter das Licht bei ihnen ausgemacht hatte. Glaubst du, die Maus hat es gut im Himmel? Draußen war die Dunkelheit blau und normalerweise hätte Tom gesagt, dass es so etwas wie den Himmel gar nicht gab. Dass der Himmel nichts als eine Täuschung war, entstanden durch die Brechung und Streuung von Licht in der Atmosphäre. Die Erde, Penny, dreht sich mit Überschallgeschwindigkeit durch eiskalten, pechschwarzen Raum, hätte Tom normalerweise gesagt. Und nur diese schmale Dunsthülle verhindert, dass irgendwer das mitbekommt. Der Himmel, Penny, ist eine gigantische Illusionsmaschine, eine riesenhafte blaue Leinwand mit Sonne und Mond und Wolken darauf. Und er ist nur da, um die Finsternis und die Leere dahinter vergessen zu machen. Dieses allumfassende, monströse Nichts, von dem wir nicht mal wissen, ob es wirklich nichts ist, weil es zu über 70% aus etwas besteht, von dem wir absolut keine Ahnung haben. Aber das sagte er nicht. Er sagte nicht, dass der Schwefel die Maus von innen zersetzt und ihre Lunge in einen blutigen Klumpen Matsch verwandelt hatte. Er sagte nicht, wie leicht sie plötzlich gewesen war, als er sie nach dem Abendessen heimlich unter dem Ginster vergraben hatte. Er schaffte es nicht, ihr die Wahrheit zu sagen, weil er noch immer dieses Lied im Kopf hatte, noch immer dieses Licht sah, das sich ständig veränderte. Je länger er hingesehen hatte, desto weniger hatte er gewusst, ob die Maus nicht doch noch sich bewegt hatte. Vielleicht hat sie es ja geschafft, sagte Tom. Vielleicht ist sie aufgewacht, hat das Gras gefressen und ist weggerannt. Das nächtliche Blau verwandelte seine Bettdecke in eine unheimliche Landschaft und Tom merkte, dass Penny ihm nicht glaubte. Er hörte es an der Art, wie sie schwieg, wie es über ihm nicht raschelte. In den Geräuschen, die seine Schwester machte oder nicht machte, konnte Tom lesen wie in ihrem Gesicht. Jede Nacht lag er unter ihrem Hochbett, den Blick auf die Bretter ihres Lattenrostes gerichtet, während sie, keine Armlänge von der Zimmerdecke entfernt, den Neonhimmel über sich hatte, Leuchtsterne in drei Größen, dazu ein Mond mit Nase. Wie soll sie denn da rausgekommen sein, fragte Penny. Und Tom hörte, dass sie enttäuscht war von ihm, enttäuscht davon, dass er sie mit einer Kinderantwort abspeisen wollte. Dann hätte doch das ganze Haus einstürzen müssen. Er hakte seine Finger unter ein Brett, das sich verschoben hatte, und rückte es so zurecht, dass alle Latten wieder parallel waren. Tom wusste, dass es seine Pflicht war, ihr die Wahrheit zu sagen. Der Wissenschaftler ist immer auch Wahrheitssucher, hatte sein Vater ihm beigebracht. Wer sich der Wissenschaft verschreibt, ist stets bemüht um die bessere Antwort. Wer hat uns denn zum Mond gebracht, fragte sein Vater, wenn alle beisammen waren, und warf dabei Blicke zu seiner Frau. Der Glaube? Das Vertrauen auf einen Gott, der schon alles für einen richten wird?
Die müssen dann aber wirklich gut sein.
Ohne den unermüdlichen Wissensdrang der Forscher stünde da oben jetzt nicht diese Flagge. Ohne die Wissenschaft säßen wir vor einem riesigen Haufen irgendwas, und dieses Irgendwas machte uns Angst. Aufgabe der Wissenschaft ist es, uns die Angst zu nehmen. Tom starrte auf die blauen Hügel der Bettdeckenlandschaft, auf den Bretterhimmel darüber. 70% des Universums besteht aus dunkler Energie, dachte er, einer Kraft, von der wir absolut nichts wissen. Nur, dass sie da sein muss, weil sonst alle Rechnungen nicht funktionierten, weil es die Welt, die wir kennen, sonst nicht gäbe. Tom hörte, wie seine Schwester an den Sternen herumknibbelte, wie sie die Fingernägel unter die Ränder schob und die Zacken rhythmisch gegen den Putz flappen ließ. Flapp, flapp, flapp. Er musste ihr die Wahrheit sagen, auch wenn diese Wahrheit bedeutete, dass man eben lebte und starb, vielleicht so gut es ging lebte, mit viel Sonnenvitaminen für den Knochenaufbau, mit viel Lernen und Forschen, mit Mondlandungen und Weltraumflügen, aber am Ende war eine tote Maus immer noch eine tote Maus und damit etwas, für das es sich nicht lohnte, ein Lied zu singen. Ein echter Wissenschaftler stiehlt keine toten Mäuse, dachte Tom. Ein echter Wissenschaftler lässt keine Leichen verschwinden, um den Eindruck zu erwecken, sie könnten noch leben. Ein echter Wissenschaftler findet Mädchen, die toten Mäusen Tempel bauen und Lieder vorsingen, lächerlich. Flapp, flapp. Ich bin nicht würdig, zu den Wahrheitssuchern gezählt zu werden, flapp. Ich bin nicht mutig. Ich fürchte mich vor dem, was hinter den Hügeln ist. Flapp, flapp, flapp.
Gibt es noch weitere
Dann
Fragen?
War es still. Der Himmel über Pennys Bett löste sich ab, ein Sternenfriedhof, der letzte radioaktive Impulse durch die Dunkelheit schickte. Penny? Tom klemmte seine Finger zwischen Lattenrost und Matratze über ihm. Denkst du manchmal auch, dass vielleicht alles ganz anders ist? Er schloss die Hände fest um eines der Bretter. Menschen, Tiere, alles. Tom wartete, aber es kam kein Geräusch von oben. Hatten wir gerade in Bio? Er räusperte sich. Bienen zum Beispiel, die sehen ganz andere Farben als wir. Oder Echsen, Fische, Fledermäuse, die nehmen die Welt auf vollkommen unterschiedliche Weise wahr. Ist alles eine Frage der Art, wie Energie schwingt, eine Frage der Frequenzen. Du hörst und siehst und riechst nur den Teil, der zu deinem Frequenzbereich passt. Der Rest ist genauso da, aber du kriegst davon nichts mit. Und woher wissen wir dann, dass unsere Art die richtige ist? Wissen wir nicht, sagte er, das ist es ja. Und wenn wir uns darauf einstellen könnten, auf diese anderen Frequenzen? Tom spürte seine Finger taub werden, wären wir in einer komplett anderen Welt. Lange Zeit sagte Penny nichts. Dann drehte sie sich auf die Seite. Lass uns das ausprobieren. Tom blickte an ihrem Lattenrost vorbei nach oben. Was? Pennys Kopf erschien neben dem Bett. Tom sah ihr von unten ins Gesicht. Die andere Welt. Ihre Augen funkelten. Lass uns da rein. Tom legte seinen Kopf zurück aufs Kissen und strich mit der Hand die Bettdeckenhügel glatt. Wie stellst du dir das denn vor? Habt ihr das nicht gelernt in Bio, wie das geht? Du kannst nicht einfach die Frequenz der Welt ändern, Penny. Seine Schwester lag wieder vollkommen ruhig. Tom hörte nicht mal ihr Atmen. Nein, sagte sie, aber unsere. Über dir ist es still, um dich ist Nacht. Du träumst nicht, da sind Bilder an der Tür. Wie von einem Projektor, aber das ist kein Film. Das ist eine Uhrmacherwerkstatt in Schwarz-Weiß. Der Uhrmachermeister beugt sich über die Werkbank. Um ihn herum sind Zahnräder, Schwungscheiben, Zeiger. Du hörst kein Ticken. Du weißt, gleich wird er sich umdrehen. Du weißt, der Uhrmachermeister wird kein Gesicht haben. Sein Gesicht wird leer sein und er wird sich verändern, während er sich umdreht. Das Gesicht wird zu etwas werden, für das du keinen Namen hast. Du weißt, dieses Etwas wird dich angreifen und deswegen darfst du nicht wegsehen. Du wirst noch nie etwas so Schreckliches gesehen haben, aber du musst hinsehen, weil die Bilder in deinem Kopf schlimmer sind als alles, was tatsächlich da sein kann. Und weil du keine Chance hättest, wenn du wegsähst, weil das Etwas dann gewonnen hätte. Der Uhrmachermeister trägt einen weißen Kittel. Er sitzt über den Werktisch gebeugt und hat dir den Rücken zugedreht. Sonst passiert nichts in dem Bild. Was die Szene so entsetzlich macht, ist deine Angst vor dem, was kommt. Deine Angst ist die Kraft, die den Uhrmachermeister langsam auf seinem Stuhl herumdreht. Sein Gesicht ist aus Haut. Keine Erhebung, keine Kontur, keine Augen, keine Nase, kein Mund. Und als er sich noch weiter herumdreht, siehst du, dass es auch keine Haut ist, sondern eine spiegelnde Fläche. Eine sich bewegende, spiegelnde Fläche, die sich ausbreitet, in der Wellen laufen wie in einem zähflüssigen Quecksilbersee. Und dann ist die Tür der See. Und dann siehst du dich in einem Raum, der nicht der Raum ist, in dem du bist. Der Raum ist weit und grenzenlos. Hinter und über dir leuchten Lichter in verschiedenen Farben, Planeten, Sterne, Galaxien. Du siehst dein Licht von Wellen zerrissen und sich langsam wieder zusammensetzen und als nichts mehr wabert und fließt und das Bild still ist, erkennst du etwas Schattenhaftes hinter dir, das sich kaum von der Finsternis trennt. Du fährst herum, aber da ist nichts als schwarz. Du drehst dich wieder zur Tür und siehst die offenen Augen deiner Schwester unter Wasser. Du siehst die Augen deiner Schwester und weißt, dass sie es geschafft hat, dass sie jetzt auf einer anderen Frequenz ist. Du öffnest deine Augen und da ist nichts an der Tür, kein See, keine Werkstatt, keine Lichter, da ist bloß eine Tür. Ich muss vielleicht sagen, dass diese Schwester mittlerweile eventuell in einem See ertrunken ist, aber sie hat ihm etwas hinterlassen, ein Buch der Wunder, deswegen heißt dieses Buch das Buch der Wunder. Und er findet darin eine Anleitung, wie er zu ihr kommen kann, also wie er diese andere Frequenz erreicht. Und das ist die Stelle, die ich jetzt lese. Und dann findest du das Heft. Du gehst in ihr Zimmer und siehst die Schatzkisten unter ihrem Bett. Du öffnest sie und findest unter all den Glasscherben, die sie für Edelsteine gehalten hat, ein Schulheft. Das Buch der Wunder steht darauf und darunter steht für Tom. Du schlägst das Heft auf und findest alles darin. Eine Anleitung, wie du den Wald wiederfindest, wie du über den See in die andere Welt gelangst. Du findest eine Landschaftsskizze, eine Wegbeschreibung durch den Dschungel. Du fragst dich, wann deine Schwester angefangen hat, in dieses Heft zu schreiben, und dann beginnst du zu lesen. Lieber Tom, liest du? Wenn du das hier findest, bin ich woanders. Auf einer anderen Frequenz würdest du sagen, und du hattest recht. Es gibt Welten, die als unsichtbare Schichten über der normalen Welt liegen, aber von der Frequenz der Wahrheit aus kannst du alles sehen, alles, wie es gedacht ist, auch dich. Ich weiß, es klingt jetzt verrückt, aber die Frequenz der Wahrheit ist wirklicher als das, was die Leute aus der Siedlung für echt halten, wirklicher als Häuser, wirklicher als Hecken, Waschmaschinen, Kirchen. Alles umgibt dich immer, nur auf einer anderen Ebene. Sieh es dir an, ich schreibe dir alles in dieses Heft, alles, was du wissen musst. Aber sei vorsichtig, vertrau keinem außer dir selbst und achte auf das, was dir begegnet. Wünsch mir Glück, ich küsse und umarme dich 100 Mal. Gezeichnet Penny, Königin des Dschungels, nach Diktat verreist, la la la. Am nächsten Tag zogen sich Wolken zusammen, ballten sich wie auf ein geheimes Zeichen hin zu einer schwarzen Decke, die den Himmel verschloss. Unter dem Baldachin nahm alles die Farbe von Schlamm an. Schmetterlinge, Orchideen, Kakadus, die eben noch hell gestrahlt hatten, erloschen, als hätte man das Licht aus ihnen gedreht. In Sekundenschnelle war alles dunkel. Ein Wind, der vor elektrischer Energie nur so flirrte, fegte ihm durchs Haar. Tom hörte es knistern, rauschen, prasseln, 70 Meter über ihm. Dann ein stumm gleißender Blitz, gefolgt von zerdehntem Donnergrollen, das den Himmel erfüllte und lange nachhallte. Vereinzelt platzten Tropfen auf dem Boden, groß und schwer wie reife Beeren, aber das Blätterdach hielt. Tom sah nach oben. 2-3 Tropfen klatschten ihm ins Gesicht. Für einen Moment schien es ruhiger zu sein als bisher. Dann krachte ein Blitz so laut, dass sein Trommelfell schmerzte. Für Sekunden war alles überbelichtet, ein grelles Bild in Schwarz-Weiß, furchteinflößend und fremd. Dann brach das Wasser durch, ungebremst aus jeder Lücke. Regen hämmerte schmerzend auf seine Haut, Rinnsale strömten ineinander, Sturzbäche rissen Erdschichten mit sich. Tom geriet ins Wanken. Seine Füße tasteten nach Halt, glitten weg. Er bekam eine Schlingpflanze zu fassen, trat eine Wurzel tief in den Schlamm und hängte sich an die Liane. Alles um ihn herum rauschte und floss, Wasser strömte von der Rinde auf seine Schultern, Tom sah den Himmel nicht und nicht den Boden, er sah weder den nächsten Baum noch die Hand vor Augen. Die Welt löste sich auf und nichts war zu hören, außer dem Tosen des Sturms, dem Rauschen des Regens, dem schamlosen Gurgeln und Gluckern des Wassers. Tom rief nach Penny und bekam keine Antwort. Er rief noch einmal und hörte seine eigene Stimme nicht mehr. Der Urwald riss jeden Laut von seinen Lippen, löste ihn auf in Myriaden von Tropfen. Zum ersten Mal, seitdem er seine Schwester verloren hatte, fing Tom an zu weinen. Er weinte hemmungslos, er schluchzte und schrie, er hängte sich an die Liane, bis er sein Gewicht nicht mehr spürte und das Rauschen des Regens wurde zu einer Frequenz, die ihn forttrug, weit weiter.
Was? Gott.
Etwas geht vor sich und du weißt nicht genau, was es ist. Ein Wind in den Straßen, der die Leute beim Gehen einzufrieren scheint. Als hätte jemand ihre Geschichte angehalten, als hakte ihr Film nur einen Liedschlag lang. Flüchtig genug, um für Einbildung gehalten zu werden, lange genug, um die Mechanik dahinter erahnen zu lassen. Du kannst sie sehen, jeden Morgen, wie sie zur gleichen Zeit aus ihren Häusern strömen, wie sie sich an Ampeln stauen und die Straßen fluten, mit gesenktem Blick, als hätte man sie gelöscht und dann ein komplett neues Programm aufgespielt, ein Betriebssystem, in dessen Zentrum eine Lüge steht. Die Lüge, dass es um Geld geht, um Macht, darum, sich immer weiter anzufüllen mit Bildung, Arbeit, Besitz. Dein Wert, glauben sie, bemisst sich daran, wie viel du sammelst. Du musst mehr haben als andere, mehr Werte, mehr Urlaub, mehr Sex. Je mehr du von allem hast, desto glücklicher wirst du. Also schaufelst und raffst du, aber es ist nie genug, weil es immer noch mehr gibt. Schöner, reicher, klüger. Und das ständige Gefühl, nicht auszureichen, ist das Gegenteil von dem, was dir versprochen wurde. Also musst du dich noch mehr anstrengen. Du wirst schneller, dein Blick wird enger, konzentriert sich immer verbissener auf etwas, das du gar nicht erreichen kannst, weil es außerhalb des Systems liegt. Das ist ja der Witz. Es geht gar nicht um Anhäufung, du hast alles längst in dir, du hast es nur vergessen. Doch statt dich auf die einzige Reise zu begeben, die sich anzutreten lohnt, erniedrigst du dich Tag für Tag selbst aus Angst, einem System zu entfallen, das dich nur weiter zerstört. Während die Sehnsucht Löcher in dich frisst, verdämmerst du dein Leben, bis du aufwachst und sie erzählst in den Büros, an den Lagerfeuern dieser Welt. Die wahre Geschichte deiner Herkunft. Erinnerst du dich? Am Anfang war das Wort war Gedanke und der Gedanke war bei dir. Wir machen jetzt einen Sprung von 13 Jahren. Tom ist mittlerweile erwachsen und er ist relativ erfolgreich. Er ist Texter in einer Werbeagentur und er sitzt zusammen mit wichtigen Geschäftsleuten in einem Restaurant und es geht um einen Filmdreh für einen Pudding. Der Puddingkunde verdiente sein Geld damit, Pulver in heißes Wasser zu rühren, in Förmchen zu füllen, zu verschließen und zu verkaufen. Die Agentur verdiente ihr Geld damit, auf die Förmchen zu schreiben, dass das Pudding ist und den Eindruck zu erwecken, dass der Pudding gut schmeckt. Das meiste Geld aber verdiente sie mit der Welt um den Pudding herum. Es war eine Welt, in der ausschließlich Menschen lebten, die sich gut verstanden und einander respektierten. Eine Welt, die man automatisch betrat, sobald man den Pudding aß. Und wenn Holger Dietrich der Landschaftsarchitekt dieser Welt war, kümmerte sich Tatjana um die Innenausstattung und Tom um die Leute, die darin wohnten. Er kümmerte sich um das, was sie zueinander sagten, wie sie sich verhielten und was mit ihnen geschah. Bisher war alles immer gut gelaufen. Der Pudding-Kunde war zufrieden mit den Zahlen und der Arbeit der Agentur, aber jetzt stand eine Produktneueinführung an, die sehr hoch aufgehängt war, was bedeutete, dass nicht etwa der Geschmack des Puddings für einen etwaigen Misserfolg verantwortlich gemacht werden würde, sondern die Agentur. Es ging um ein innovatives Doppelkammerdessert, gekochter Vanillepudding mit Pfirsich-Guarana-Zubereitung, eine perfekte Symbiose aus Tradition und Moderne, hatte der Produktmanager gesagt, und der Marketingleiter hatte sogar von einer Vereinigung des männlichen Prinzips mit dem weiblichen gesprochen, von Adam und Eva, Kopf und Bauch, Yin und Yang, ja vom Akt der Schöpfung selbst. Und da hatte Tom begriffen, dass der Pudding-Kunde wirklich sehr viel Wert auf den Erfolg des neuen Produkts legte. Tom verbrachte mehr Zeit als sonst damit, sich auszudenken, welche Leute aus der Pudding-Welt was zueinander sagen sollte, um Lust auf das neue Dessert zu machen. Das war eine echte Herausforderung, weil es in der Pudding-Welt mehr Dinge gab, die es nicht geben durfte, als solche, die erlaubt waren. Rothaarige Kinder zum Beispiel, rote Haare waren für den Pudding-Kunden ein genetischer Defekt, genau wie Leute mit dunkler Hautfarbe. Der Pudding-Kunde hatte Angst vor Leuten mit dunkler Hautfarbe und als einmal im Hintergrund eines Fotos für eine Pudding-Anzeige eine Frau mit dunkler Hautfarbe zu erkennen gewesen war, musste die Frau entfernt werden. Montage in der Post hatte Tatjana neben das Foto geschrieben und ein dickes Minus über das Gesicht gemacht. Die Anzeigen für den Pudding-Kunden wurden oft in Südafrika fotografiert, weil dort immer die Sonne schien und weil Kapstadt auf demselben Längengrad lag wie die Stadt, in der Toms Agentur war. Das Team konnte also immer mit der Agentur telefonieren und sich abstimmen. Es gab keine Zeitverschiebung und keinen Jetlag, dafür zahlreiche Menschen mit dunkler Hautfarbe. Montage in der Post schrieb Tatjana immer, wenn durch Zufall etwas in die Puddingwelt geraten war, das dort nicht hingehörte. Oder wenn der Kunde etwas entdeckte, vor dem er Angst hatte, zum Beispiel Gras. Als einmal Kinder draußen in der Natur Pudding essen sollten, war es zwar gut, dass sie draußen waren, weil Kinder an die frische Luft gehörten und nicht vor den Bildschirm, aber so richtig wild und unbeaufsichtigt durfte es auch nicht zugehen. Deswegen sollte die Agentur aus der wilden Wiese eine Rasenfläche machen, die aussah, als würde sich wenigstens von Zeit zu Zeit jemand darum kümmern. Kein Spießer, der Grashalme mit der Nagelschere nachschnitt, natürlich. Spießer waren dem Puddingkunden auch suspekt wegen des manischen Anteils. Wer einen Rasen millimetergenau schnitt, tötete auch kleine Kinder, da gab es für den Puddingkunden gar keine Diskussion. Und solchen Leuten eine Bühne zu bieten, konnte nicht im Interesse eines international operierenden Puddingunternehmens sein. Ein gepflegter Rasen, ja, aber bitteschön geschnitten von jemandem, dem Rasenpflege keine Ersatzreligion war. Dazu ein paar Häuser im Hintergrund. Eine Doppelhaushälftenzeile, nicht zu nah an der Wiese, die Kinder sollten ja immer noch unter sich sein. Nur eben nicht ganz unbeaufsichtigt, mit einem theoretischen Elternteil irgendwo hinter einem der Fenster. Gefühlte zivilisatorische Nähe, hatte der Pudding-Kunde das genannt, mittelwilde Kinder auf einigermaßen gepflegter Rasenfläche vor Häuserzeile am Horizont in mittlerer Entfernung. Montage in der Post hatte Tatjana noch während des Termins auf eine Haftnotiz geschrieben und ein paar Doppelhaushälften dazu gezeichnet. Montage in der Post hatte Tom in einem Moment der Unaufmerksamkeit automatisch auf Deutsch gelesen, bevor die Wendung wie ein Vexierbild ins Englische geflippt war. Doch am Kipppunkt zwischen den Sprachen hatte ihn die spröde Poesie von Montagen in der Post ergriffen und etwas wie Sehnsucht in ihm ausgelöst. Sehnsucht nach was, hatte er sofort gedacht. Nach Briefkästen, und hatte schnell etwas anderes gesagt, nämlich, dass Doppelhaushälfte schon ein komisches Wort sei, weil es etwas bezeichne, das ich erst verdopple und dann halbiere, sich also gewissermaßen selbst vernichte. Es sei wie Materie und Antimaterie, wie Wände aufbauen und gleichzeitig einreißen. Und weißt du noch, wie wir mit bloßen Augen in die Sonne sahen, einen kurzen Moment lang den Schmerz spürten, das Reißen, wenn die Iris krampft, um das Auge zu verschließen vor dem Feuer, das zu viel ist für den Menschen, das sich ins Herz brennt, unauslöschlich, weißt du noch? Als alles eins war, als es keine Trennung gab zwischen dir und mir und der Welt, als wir dachten, dass nichts unmöglich ist und deshalb auch nichts unmöglich war, weißt du noch? Wie wir gesehen haben, was niemand sonst sah, wie wir die Sonne in uns hatten für einen Moment und also für immer? Dankeschön.
Ja, ich kann mir das sonst auch ein bisschen noch so, ne, näher zu machen. Aber ich glaube, es ist gut so. Danke.
Nee, also wenn denn von M. Und wenn die Gitarre läuft, über den noch zu.
Ja.
So. Aber lesen tue ich nachher dann über.
Thank you.
Das tue ich einfach hier rein. Das nehme ich dann auf. Hört man schon die Wespen? Ah, gut.
Summen die jetzt die ganze Zeit, oder?
Gitarre hört man auch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.